Ja, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass die letzten zwei Tage, da wo am Freitag Ralf und Johanna ihr Ja-Wort vom Standesamt gesagt haben und dann auch gestern, sie gehören zu den Höhepunkten auch meines Lebens. Ich durfte das mitbekommen. Und ich habe gesehen, dass die beiden haben ein ganz neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen. Sie haben ihr Single-Dasein verlassen und sind jetzt ein Ehepaar. Und sie werden jetzt auch mehr und mehr lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, wie das ist, in einem Haus oder zuerst mal in einer Wohnung zu wohnen. Und wenn Gott ihnen Kinder schenkt, wie das ist, gemeinsam für sie zu sorgen. Sie haben in ihrem Herzen eine Entscheidung getroffen und sie dann in die Tat umgesetzt. Ab diesem Wochenende sind sie ein Ehepaar. Und wie gesagt, sie werden sich sicherlich daran gewöhnen müssen. Wir alle werden immer wieder auch an Entscheidungen herangeführt, wo wir sagen müssen, jetzt geht der Weg in diese Richtung oder in jene. Und wir wissen, Entscheidungen wirken sich auf unser Leben aus. Die Bundesregierung musste auch in letzter Zeit so manche Entscheidungen treffen, zum Beispiel, ja, wie ist es mit der Atomkraft? Diese Entscheidung wird unser Volk prägen. Oder auch die Präimplantationsdiagnostik wurde zugelassen. Das heißt, dabei geht es darum, dass menschliches Leben, das außerhalb des Mutterleibs gezeugt wird und dann auf Erbkrankheiten untersucht wird, und dann wird entschieden, ob dieses Leben dann auch weiterleben darf oder nicht. Man entscheidet zwischen lebenswerten und unlebenswerten Leben. Man entscheidet darüber, ob eine Familie sich mit diesem Leben, ja, abmühen soll oder ist es für sie vielleicht doch untragbar. Und dann wird entschieden, ja, ob es weiterleben darf oder nicht. Entscheidungen werden getroffen und sie werden dann auch durchgeführt. Und diese Entscheidung nimmt uns Gott nicht einfach ab, aber er gibt uns eine Hilfe, wie wir gut entscheiden können, in großen und auch in kleinen Dingen. Und Gott sagt nicht, verlass dich auf dein Bauchgefühl, wie du dich gerade im Moment fühlst, oder verlass dich nicht darauf, wie zurzeit die Gesellschaft gerade tickt, wie sie gerade denkt, auf die gegenwärtige Stimmung, sondern du bekommst von mir einen Maßstab, lieber Mensch. Das alte Wort, wo es heißt in Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg für alle Generationen, auch die noch nach uns kommen, sagt Gott, das ist mein Maßstab. Gott gibt in seinem Wort uns Menschen Orientierung. Licht, das bedeutet es eigentlich, Licht, damit wir wissen, dies ist der Weg. Und wenn Gott uns sein Wort gibt und wenn er das tut, um seinen Leuten den Weg zu weisen, dann wird er auch einmal nachfragen, wie war's? Wie war's in deinem Leben? Ich habe dich geschaffen als jemand, der verantwortlich ist. Und das steckt ja schon im Wort drin, Antwort. Wenn du verantwortlich bist, dann gib mir Antwort. Irgendwann wird Gott sagen, gib mir Antwort auf das, ja, wie du gelebt hast. Und es geht auch heute um verantwortliche Entscheidungen. Entscheidungen, die unser Leben in eine ganz konkrete Richtung auch lenken, wo unser Leben auch dann gesagt wird, vielleicht diese Richtung nicht mehr, ich gehe jetzt in diese. Du wirst heute in dieser Predigt aufgefordert, eine eigene Standortbestimmung durchzuführen. Und ich erbitte von Gott nichts Geringeres, als dass du vor Augen gestellt bekommst, ob dein Leben für den Himmel gerettet ist oder nicht. Sieh mich bitte jetzt nicht an als einfach der Martin, mit dem man hinterher auch noch ganz gut reden kann. Ich hoffe, das kann man auch nachher mit mir. Aber ich bin mir jetzt ganz bewusst, dass ich hier von der Kanzel das ewige Wort Gottes weiterzugeben habe. Ich muss es predigen. Und wehe mir, wenn ich es anders zu euch sage, wie es Gott selbst gemeint hat. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite überzogen hart predigen würde, oder wenn ich aus Menschenfurcht einfach das Wort Gottes weich spüle. Das darf nicht sein. Wir müssen es so hören, wie es Gott meint. Das Motto meiner Predigt heißt, bist du durchgedrungen? Bist du durchgedrungen? Der Bibeltext steht im Lukas Evangelium Kapitel 13, Vers 22 bis 30. In unseren Gemeindebibeln auf Seite 1082, Lukas 13, 22 bis 30. Da heißt es: Und er zog durch Städte und Dörfer und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf! Dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein. Und es sind Erste, die werden Letzte sein. Hier wird von dem Herrn Jesus einiges ausgesagt. Er wird hier beschrieben, was er gerade tut. Und er tut etwas, was zum Zentrum seines irdischen Daseins gehört. Er geht dorthin, wo die Leute sind. Er hat nicht einfach eine kleine Kirche gebaut und hat dann eine große Tafel geschrieben, kommt alle her, sondern er zog in die Dörfer und Städte. Dort, wo Menschen sind, er reiste durch sie, durch diese Gegend. Und er predigt. Der Herr Jesus hat einmal im Markus Kapitel 1, Vers 38 Folgendes gesagt. Er sagt es hier zu seinen Jüngern: Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus ist auch deswegen zu kommen, um Verlässliches über Gott und sein Reich weiterzugeben. Dazu weiß er sich berufen. Und noch etwas wird hier in diesem Bibeltext erwähnt. Da heißt es, dass er seine Reise nach Jerusalem fortsetzt. Jerusalem war nicht einfach so ein Ausflugsziel für ihn, sondern wenn er jetzt in dieser Zeit an Jerusalem dachte, da wusste er, das ist mein Opfergang. Ich gehe dorthin, um zu sterben. Am gleichen Tag nämlich, als er dies ja auch gesagt hat, hat er es den Zuhörern genauer erläutert. Und zwar steht es auch im Lukas Kapitel 13, 33 und 34, da heißt es: Doch muss ich heute und morgen und übermorgen reisen, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalems umkommt. Es geht nicht an, er muss nach Jerusalem hinein. Und dann: Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Und es wusste der Herr Jesus, wenn er da hingeht, sie wollen nicht, sie wollen seine Botschaft nicht, sie wollen ihn nicht, und er wird, wie auch die anderen Propheten, umkommen. Er kannte auch in dieser Weise seinen Auftrag. Das war ihm schon immer klar, und Johannes der Täufer hat es ihm bei der Taufe, bei dem öffentlichen Auftreten von dem Herrn Jesus, noch einmal deutlich gemacht. Da heißt es nämlich im Johannes 1, 29, da ruft Johannes zu der Menge: Schaut, sieh, das ist Gottes Lamm, was der Welt Sünde trägt. Verlässliches über Gott und seine Gedanken weiterzugeben, sowie sein Leben zum Opfer zu geben, das war die Aufgabe von Jesus. Deshalb müssen wir auf beides schauen. Was hat er gesagt und was hat er getan? Und diese Aufgabe führte er gewissenhaft durch. Der Herr scheute sich nicht. Weder in seinem Reden scheute er sich nicht, noch in seinem Handeln. Selbst der Tod konnte ihn nicht zurückschrecken. Ja, nun kommt ein Mann zu ihm und fragt nach der Rettung. Sehen wir Vers 23. Und für den Herrn Jesus ist es völlig klar, welche Rettung dieser Mann denn meint. Es geht nicht um eine Rettung vor Armut oder vor Krankheit oder vor den römischen Besatzern. Es geht um die Rettung ins Reich Gottes. Denn in Vers 28, als der Herr davon spricht, dass viele im Reich Gottes sind, aber sie nicht, dann spricht er das ja direkt an. Es geht also darum, wie kann ein Mensch in das Reich Gottes kommen? Das war sein Thema. Und das ist auch die Herausforderung für dein und auch mein Leben. Wenn wir Jesus ernst nehmen, wenn wir das wirklich tun und wenn wir unser eigenes Leben ernst nehmen, dass es uns wirklich interessiert, wo geht's denn weiter? Wie geht's weiter? Und wo geht's hin? Dann müssen wir aufhorchen. Jesus spricht nämlich über unsere mögliche Zukunft. Mir ist aufgefallen, dass der Herr seine Zuhörer sehr persönlich anspricht. Nach dieser Frage werden einige gerettet, redet der Herr Jesus sie direkt an. Er spricht, Vers 23, ringt danach, durch die enge Pforte zu gehen. Also ihr, die ihr mir jetzt gerade zuhört, ringt, ihr seid gemeint. Vers 24, vieles, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen. Also ich sage das euch. Und dann auf einmal ist es seltsam in diesem Text, Vers 25, dann sieht es so aus, als ob Jesus über ihre Zukunft spricht. Denn es geht hier weiter, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen. Und weiter, der Hausherr eben, er wird zu euch sagen, Vers 26, dann werdet ihr anfangen und sagen. Es geht also darum, dass Jesus direkt die Zuhörer im Auge hat und über ihre Zukunft spricht. Die haben gemerkt, Jesus redet nicht über irgendeine Gruppe, die nichts mit uns zu tun hat und die armen Leute, sondern ich bin gemeint. Wisst ihr, Gott kommt den Menschen wirklich hautnah. Da will er nämlich auch hin. Er möchte nicht einfach, dass wir mal so über Gott so ein bisschen nachdenken, ob es mal einen Schöpfer gibt, sondern er will unser Leben berühren. Seine Botschaft möchte unter die Haut gehen. Wir sollen wirklich getroffen werden. Und Jesus sagt jetzt seinen Zuhörern, was haben die wohl gedacht? Ihr werdet Abraham, Isaak, Jakob im Reich Gottes sehen und ihr seid hinausgestoßen. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, ihr kommt in die Hölle. Ihr kommt dorthin, wo geheult wird und vor Wut und Verzweiflung mit den Zähnen geknirscht wird. Was haben die Zuhörer wohl da gedacht? Stell dir das selbst mal vor. Der Herr Jesus sagt an einer anderen Stelle, dort, wo er am Kreuz hing, wo sein Leben fast zu Ende ging. Da wurde ja ein anderer Mann mit ihm gekreuzigt. Und dann sagt er auch so etwas Umwerfendes. Er sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Herr Jesus hat keine Probleme, über das Jenseits zu sprechen und eindeutige Aussagen darüber zu machen. Er redet selbstverständlich darüber, wer in das Reich Gottes kommt und wer auch nicht da hineinkommt. Etwas, was wir Menschen von uns aus nie tun können und dürfen. Jesus tut's. Er macht's. Glaubst du, dass er es auch kann? Glaubst du, dass Jesus hier richtig gesprochen hat oder hat er seinen Mund zu voll genommen? Glaubst du, dass er genau weiß, wovon er spricht? In Johannes Kapitel 1, Vers 18, da steht, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Das heißt, der Herr Jesus war in engster Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Er ist von ihm gesandt. Glaubst du das? Glaubst du, dass er wirklich verlässliche Aussagen geben kann über Gott? Und über sein Reich? Sehen wir einmal den Inhalt der Predigt von Jesus an. Gleich zu Beginn fordert er die Zuhörer, ringt danach, kämpft darum, in das Reich Gottes einzugehen. Und zwar geht es hier durch eine enge Tür. ringt darum, durch diese enge Tür zu gehen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Jesus sagt, wäge es nicht lange ab, mach's, tu's. Es sieht so aus, dass es wie bei einem brennenden Haus ist. Draußen ruft die Feuerwehr, Leute, kommt raus, hört auf jetzt mit noch schönem Frühstück oder so, das Haus brennt. Und wenn dann da drin sind, naja, was die Feuerwehr sagt, du bist gemeint, komm. Jesus will seinen Zuhörern keine Wahl lassen, in diesem Punkt nicht. Wir können viele Dinge wählen, ob wir morgens mit Kaffee oder Tee oder mit Brötchen oder mit Brot oder sonst was, welche Marmeladen oder so, solche Dinge können wir alle wählen. Aber es gibt Dinge, wo Gott ganz klar sagt, geh durch diese Tür. Jesus weiß, dass es nur eine Möglichkeit gibt, um ins Reich Gottes zu gehen. Auch macht er deutlich, dass dieses ein Kampf ist. Es ist kein Spaziergang. Es fordert nämlich eine Entscheidung von uns herauf. Und diese Entscheidung hat Auswirkungen. Auswirkungen auf unser Leben. Dann sagt der Herr, dass es eine Zeit geben wird in der Zukunft. Davon spricht er hier im Text, dass es ein zu spät sein wird und dass da Menschen sind, die sich dann in dieser Zeit nichts Sehnlicheres wünschen, als dass sie diese Entscheidung getroffen hätten. Denn da klopfen sie an. Viele wollen dann durch diese Tür, aber der Hausherr hat zugeschlossen. Hat der Hausherr ein Recht darauf, zuzuschließen? Darf er das? Darf Gott Menschen aus seinem Reich ausschließen? Jesus lässt da gar keinen Zweifel offen. Er darf's und er tut's. Es ist Gottes Reich. Und wenn Gott nicht mehr über sein Reich bestimmen darf, ja, wohin kämen wir dann noch? Es ist doch auch schon in unserem Leben so. Wir bestimmen selbstverständlich über unser Hab und Gut. Also wenn nachher jemand sich in unser Auto setzen würde und er hätte eben unseren Schlüssel gefunden und er würde wegfahren, so, ja, das ist ja schön, dass du mal dein Auto hier stehen hast lassen. Ich glaube, wir würden doch sagen, Moment, das ist meins. Gott hat das gleiche Recht, über seinen Himmel und über seine Schöpfung, über seine Menschen zu bestimmen, wie wir über unser Gut. In Gottes Himmel kommen Gottes Leute. Das sagt der Text. Und das haben die Zuhörer sicher verstanden. Und es war ihnen nicht gleich völlig wohl, denn sie haben dann auch aus dem Mund Jesu ihre Zukunft gehört. Sehr plastisch zeigt Jesus die Not der zu spät kommenden auf. Sie klopfen und bitten, Herr, tun's auf. Und der Herr sagt, ich weiß nicht, woher ihr seid. Und das sagt er gleich zweimal. Also es scheint sehr wichtig zu sein. Nun überlegen die draußen Stehenden und jetzt versuchen sie ein paar Pluspunkte zu sammeln. Moment. Wir haben doch zusammen gegessen. Das haben wir doch gemacht. Und getrunken. Wir haben uns nicht einfach beim Einkaufen mal kurz besucht oder sind mal kurz uns begegnet, sondern wir haben miteinander gefrühstückt, Mittag gegessen. Und dann, du weißt nicht, woher wir sind? Du hast doch auf unseren Gassen gelehrt, gepredigt, wir haben's gehört. Ganz sicher, du weißt doch, wo wir wohnen, wo unser Haus steht, denn du warst ja in unserem Ort. Auf unserer Straße hast du gepredigt. Und Jesus sagt, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Weiß Jesus wirklich nicht, wo die Leute sich aufhalten? Ist Gott auf einem Auge blind, dass er nicht alles sieht? Als Adam sündigte, die erste Frage, die Gott da gestellt hat, war: Adam, wo bist du? Glaubt nicht, dass Gott jetzt irgendwo gedacht hat, ja, wo hat sich denn mein kleiner Adam versteckt? Sondern es ging in diese Richtung: Adam, wo bist du hingeraten? Wie hast du dich entfernt? Wo lebst du jetzt? Adam, gib Antwort. Wo bist du? Gott weiß, wo sich der Mensch aufhält. In Psalm 139, da will sich der Mensch verstecken. Da heißt es nämlich ab Vers 11, spräche ich kleiner Mensch, ja, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Wie das Licht. Gott sieht alles. Eine Wahrheit, die wir nicht verdrängen dürfen. Ja. Wo wir nicht gleich sagen, ja, Moment, du machst uns Angst. Das ist einfach die Wahrheit. Was soll ich sagen? Gott sieht alles. Aber wieso sagt jetzt der Herr, ich weiß nicht, woher ihr seid? Es geht nicht um, ja, unseren Ort, sondern es geht um unsere Lebensmitte. Wo halten wir uns wirklich auf? Jesus geht es nicht darum, dass Menschen sich mal einen Gottesdienst leisten oder dass sie sich mal mehr oder weniger mit den Lehren von Jesus beschäftigen. Es geht ihm nicht darum, dass man am Anfang eines Mittagessens sagt, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Das sind alles wichtige Dinge, aber es geht eben nicht in erster Linie um eine gewisse Tradition. Jesus weiß, bei manchen Menschen ist der Glaube wie ein Schmuckstück. Ein Schmuckstück wird schön, ja, das sieht schön aus, tut auch die Aufmerksamkeit etwas erregen. Man schaut hin. Aber das Wichtige ist die Kleidung, ist das Hemd, die Jacke, die Hose, die Schuhe, das, was uns warm hält. Das ist das Wichtige. Und diese Dinge bestimmen mich auch. Wenn Jesus fragt, woher seid ihr? Dann fragt er nach dem Lebensmittelpunkt. Der gute Hirte hat eine Schafherde und diese ist mit dem Hirten täglich in Gemeinschaft. Der Weinstock war ja auch Winzer von Beruf. Der hat seine Reben und diese Reben können nur überleben, wenn sie ständig am Weinstock sind. Nicht mal kurz den Weinstock alle 2 Wochen besuchen. Unmöglich, geht nicht. Der Hirte kennt seine Schafe und sie kennen ihn. Und sie halten sich bei dem Hirten auf. Warum? Weil die Schafe den Hirten wollen, wirklich wollen. Er ist ihr Leiter. Ihr Führer, ihr Lebensspender, ihr Beschützer, der Hirte ist einfach ihr alles. Meine Predigt ist bald zu Ende, aber ich kann nicht schließen, bevor ich nicht auch darüber gesprochen habe, wie man in Abhängigkeit von Jesus, dem Retter, kommen kann. Jesus sagte, ringt durch diese enge Tür zu gehen. Was meint er damit? Tür. In Johannes 10, Vers 9 und 10 sagt er, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das heißt Schaf. Sieh dich mal so an. Da gibt es eine Tür für deine wirkliche, echte, ewige Rettung. Und diese Tür ist Jesus. Und wenn du da durchgehst, dann wirst du drüben sein und wirst endlich was zu essen bekommen, was für dich gut ist. Ein- und ausgehen, Weide finden. Jesus sagt weiter, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Das Leben, endlich. Und zwar in Überfluss. Die Menschen suchen nach Leben. Nach Glück, ja, haben wir auch gehört. Aber Jesus sagt, derjenige, der wirklich zur Ruhe kommen möchte, das Leben haben möchte, das auch sagt, du bist nach Hause gekommen. Die Zukunft ist gesichert, der Herr Jesus, der Hirte, der bringt dich heim. Ja, da musst du durch diese Tür gehen. Jesus selbst ist die Tür zum Reich Gottes. Er hat den Weg zu Gott nicht mit seinen Worten allein, sondern mit seinem Leben freigekämpft. Und wenn jemand sein Leben hingibt, dann zeigt es auch, wie wichtig ihm das ist, dass wir ankommen, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir das Leben haben. Nun, wie kann ein Mensch durch diese Tür gehen? Drei Dinge. Erstens, der Mensch muss erkennen, dass er vor Gott schuldig ist. Ich verheimliche nichts. Ob es große Sünden sind, kleine Sünden, ich sag nicht mehr, der andere hat sowieso mehr Sünden. Ich schaue auf mein Leben und sag, so ist es, Herr. Du weißt, wie ich bisher gelebt habe, meine 20, 30, 50, 80 Jahre oder so. Du weißt, wie ich gelebt habe. Und ich bitte dich, vergib mir. Ich stehe dazu, dass ich es gemacht habe. Ich werde mich nicht entschuldigen. Ich stehe zu meiner Schuld. Nicht die Unwissenheit von Gott trennt uns von Gott, sondern unsere Sünde, das ist wahr. Unsere Schuld trennt uns von Gott. Und wie wichtig ist es dann, deutlich zu machen, da stehe ich, ich bin Sünder. Das nächste, er muss erkennen, dieser Mensch, der durch diese Tür gehen will, er muss erkennen, dass Jesus wirklich Anspruch auf sein eigenes Leben hat. Das alte Zeugnis, was alle Christen hatten, die wirklich zu Jesus gehören, war, Jesus ist Herr. Da sind viele, viele in den Tod gegangen unter Kaiser Nero. Wo dieser Kaiser deutlich machen wollte, ich bin Herr, sagten die Christen, nein, Jesus ist Herr. Und sie sind da verbrannt worden. Hängt damit zusammen, weil sie wirklich wussten, wir haben einen Gott über uns, dem wir verantwortlich sind. Sicherlich müssen wir auch verantwortlich sein Menschen gegenüber. Aber dann gibt es noch jemand darüber, vor dem jeder Mensch sich beugen wird und muss. Und das ist Christus, vor dem sich alle Knie beugen werden. Und wenn ich durch diese Tür gehen möchte, dann muss ich es für mein eigenes Leben auch anerkennen. Jesus, du bist Herr. Es geht im Bild gesprochen so, du legst dein Leben auf die flache Hand und sagst, Jesus, nimm's. Es gehört dir, wirklich. Die Tür, die Jesus heißt, die der Weg zum Vater ist, kannst du, und das ist drittens im Gebet, durchschreiten. Du kannst beten, Herr Jesus, vergib bitte mein sündiges Leben. Ich will nichts beschönigen. Du weißt, was ich gesehen habe, was ich gesagt habe, was ich getan habe, über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Ich komme zu dir und bitte dich, vergib mir. Ich kann mir das selbst nicht einfach wegvergeben. Das geht nicht. Du musst es tun. Und das Nächste, du sollst Herr sein in meinem Leben. Ich nehme dich im Glauben an. Geh diesen Schritt. Es ist so etwas wie ein Trauversprechen. Ich sage bewusst Ja zu meinem Retter und König. Und er soll mich leiten. Nun, bist du durch diese Tür hindurchgegangen? Jesus wartet. Er wartet noch auf Menschen, die, wie gesagt, ihr Leben auf die flache Hand legen und sagen, Jesus, nimm's. Er wartet auf Menschen, die Jesus als ihren Lebensmittelpunkt erwählen. Jesus wartet und er tut es aus Liebe, denn es heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen.